Erdgas ist die Brückentechnologie, der saubere Brennstoff für den Übergang zu den erneuerbaren Energien. 4 Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine erlebt der Gasmarkt aber einen weiteren Preisschock. Amerikanische LNG-Unternehmen profitieren, aber selbst sie sind überzeugt, die Entwicklung ist nicht gut für die Branche. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Wieder was gelernt unterstützen möchten, freuen wir uns immer über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify und natürlich auch, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Vielen Dank. Ich bin Christian Herrmann. Hallo und herzlich willkommen. Wenige Wochen ohne Öl und Gas aus dem Persischen Golf haben ausgereicht, um die Welt in eine neue Energiekrise zu stürzen. Die EU-Kommission bittet darum, von zu Hause aus zu arbeiten und weniger zu reisen. Die südkoreanische Regierung ruft zu kürzeren Duschen auf. In Laos gehen Kinder nur noch 3 Tage die Woche in die Schule. In Thailand kommen Regierungsbeamte kurzärmlich ins Büro, damit die Klimaanlage gedrosselt werden kann. Und Ägypten ruft Geschäfte und Restaurants dazu auf, früher zu schließen. Ira Joseph ist überzeugt, das ist keine Momentaufnahme. Länder, die Erdgas auf dem Seeweg für ihre Stromerzeugung importieren, werden sich nach Alternativen erkundigen, schneller als bisher. Was derzeit aussieht wie ein Segen, speziell für die amerikanische Flüssiggasindustrie, ist eigentlich ein Fluch. Das Ende von LNG als Brückentechnologie ist eingeläutet, speziell in Asien. Einige Länder werden mehr Kohle verbrennen, einige Länder werden sogar deutlich mehr Kohle verbrennen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, von Kohle direkt auf erneuerbare Energien und Batterien umzusteigen. Das ist definitiv ein Sprung, der weder für LNG noch für Pipeline-Gas eine gute Nachricht sein dürfte. Das gilt insbesondere für ärmere Länder wie Bangladesch, Pakistan, Teile Indiens, Thailand oder auch Vietnam, die bereits Gas- und LNG-Importe subventionieren mussten. Pakistan, parts of India, Thailand, Vietnam. Ira Joseph beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit der Öl- und Gasindustrie. Anfangs hat er die Rohstoffmärkte für das Ölmagazin Petroleum Intelligence Weekly eingefangen, später für die Zeitschrift World Gas Intelligence. Über Umwege landete er schließlich in New York City beim börsennotierten Finanzdienstleister S&P Global. Dort leitete er unter anderem die Abteilung für Erdgas und LNG. Seit 2022 erforscht er die Energiemärkte am Center on Global Energy Policy der Columbia-Universität in New York. Die Länder, die er beschrieben hat, sind ein Eckpfeiler für das künftige Wachstum der LNG-Nachfrage. Sie betreiben viele Kohlekraftwerke, die sie mit LNG-Importen und Gaskraftwerken ersetzen möchten. Sie sind die Kunden, an die Katar gedacht hat, als das kleine Emirat über die vergangenen Jahre seine riesigen LNG-Kapazitäten aufgebaut hat. Seit die Straße von Hormuz geschlossen ist, hat sich der Preis für Flüssiggas an den globalen Energiemärkten aber fast verdoppelt. Darunter leidet auch Deutschland. Der Unterschied zu den asiatischen Ländern ist, Deutschland nutzt Gas nur in Randzeiten zur Stromerzeugung. Speziell im Frühjahr, also jetzt, und auch im Sommer dominieren die erneuerbaren Energien unseren Strommix. Deshalb fällt der Preisschock beim Strompreis viel kleiner aus als zum Beispiel an der Tankstelle, falls er überhaupt zu sehen ist. Die Leidtragenden des Iran-Kriegs sind die deutsche Industrie und eventuell auch Privathaushalte, die im kommenden Winter teures Gas zum Heizen nutzen müssen. Asiatische Länder dagegen importieren große Mengen Erdgas auf Schiffen, um Strom zu erzeugen. Etwa 40% aller LNG-Lieferungen landen in einem Gaskraftwerk, sagte Ira Joseph. Anders als in der Industrie gibt es im Strombereich aber viel günstigere Alternativen zum LNG. My theory of the LNG paradox, which I should state, is that
das LNG-Paradoxon lautet, dass LNG im Strombereich die teuerste Form von Energiequelle ist und dort mit den günstigsten Alternativen konkurrieren muss. Das ist ein schwieriger Spagat. Die Branche muss den LNG-Preis niedrig genug ansetzen, um im Stromsektor wettbewerbsfähig zu sein. Er darf aber auch nicht zu niedrig sein, weil die Herstellung und der Transport von LNG so teuer sind. Es gibt definitiv eine Preisgrenze, die nicht unterschritten werden darf. Diesen Spagat zu meistern ist sehr schwierig, speziell jetzt, wo es so brauchbare Alternativen gibt. In einem Umfeld mit hohen Gas- und LNG-Preisen sind es 2 wirklich starke Alternativen. Eine ist Kohle. Die andere ist die Kombination aus Solarenergie, Windkraftanlagen und Batterien. In a high gas and a high LNG price environment. One is coal and the other is solar wind turbines and batteries in some combination.
Besonders deutlich wird der Preisunterschied bei einem Blick auf die USA. Die Vereinigten Staaten fördern ihr eigenes Gas, sind also Selbstversorger. Der dortige Referenzpreis am Henry Hub, wie er heißt, hat sich seit Kriegsbeginn praktisch nicht verändert. Verglichen damit ist LNG nach der Iran-Verdopplung inzwischen 5-mal teurer. Und zwar in einer Zeit, in der Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Bezahlbarkeit die öffentliche Debatte dominieren. Nicht nur in Europa verleiht der Iran-Krieg den erneuerbaren Energien also einen weiteren Schub. Balkonkraftwerke und Solaranlage versprechen weltweit günstigen Strom und Unabhängigkeit. Die Schließung der Straße von Hormuz bringt aber auch Kohle als günstige Energiequelle zurück. Die wird nämlich auch im asiatischen Raum produziert, von Australien, Indonesien und China zum Beispiel. Diese Länder sind derzeit nicht in einen Krieg verwickelt. Kohle kann man günstiger fördern, man kann sie günstiger transportieren, man kann sie auch günstiger lagern, denn letztlich legt man sie einfach nur auf einen Haufen. Kohle ist in jeder Hinsicht billiger, außer in ökologischer. Sie ist natürlich ein Problem für Umweltverschmutzung und CO2-Emissionen. In terms of pollution, in terms of CO2, etc., etc. Ein Blick in die besonders betroffenen Länder belegt, dass Ira Joseph mit seiner Einschätzung richtig liegt. Die japanische Regierung hat den Vollbetrieb älterer Kohlekraftwerke genehmigt, obwohl sie wenig effizient sind. Südkorea hat die Stilllegung von Kohlekraftwerken verschoben. Die thailändische Regierung hat die Stromerzeugung im größten Kohlekraftwerk des Landes erhöht. Indien hat seine Kohlekraftwerke ebenfalls aufgefordert, mit maximaler Leistung zu laufen. Und die Philippinen planen, den Betrieb ihrer Kohlekraftwerke ebenfalls hochzufahren. Diese Länder werden auch in Zukunft Flüssiggas einkaufen, sagt Ira Joseph. Aber viel weniger, als sie noch vor einigen Wochen geplant haben. Die Begriffe Energie- und Versorgungssicherheit werden derzeit von vielen Regierungen neu definiert. Whatever amount of LNG they were planning to buy, it's safe to assume they're going to buy less LNG. Egal wie viel Flüssiggas sie vor dem Krieg kaufen wollten, man kann sicherlich davon ausgehen, dass sie künftig weniger kaufen werden. Das ist der entscheidende Punkt. Ob das nun 5, 10 oder 30% weniger sind, das weiß ich nicht. Das müssen wir beobachten. Aber schauen Sie sich an, was in Pakistan passiert ist, nachdem das Land nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine einen Teil seiner LNG-Lieferung verloren hat. Pakistan hat schnell auf mehr erneuerbare Energien umgestellt und seinen LNG-Verbrauch stark reduziert. Auch den künftigen durch den Einsatz von Solaranlagen, Windkraftanlagen und Batterien. Aber auch durch mehr Kohle, natürlich. Zählt man all diese Maßnahmen in allen Ländern zusammen, fällt plötzlich eine ganze Menge LNG weg. All the little bits in every country and suddenly all of the little bits in every country can add up to a lot. Das sind üble Nachrichten für Katar. Das Emirat hat als zuverlässiger und auch günstigster LNG-Lieferant weltweit, speziell im asiatischen Raum und unter Entwicklungsländern, viele Kunden angeworben. Der Krieg im Iran hat diese Position zerstört. Iranische Angriffe auf Flüssiggasanlagen haben knapp ein Fünftel der katarischen Exportkapazitäten beschädigt, unabhängig davon, ob die Straße von Hormuz zeitnah wieder geöffnet wird oder nicht. Nach Angaben von Qatar Energy werden die Reparaturen 3 bis 5 Jahre dauern. 20 Milliarden US-Dollar Umsatz jährlich brechen deshalb weg. Ende des Jahres wollte Katar außerdem neue LNG-Anlagen in Betrieb nehmen. Diese Projekte befinden sich jetzt in der Warteschleife. Auf der Suche nach Ersatz wandert der Blick zwangsläufig in die Vereinigten Staaten. Die USA sind der größte LNG-Lieferant der Welt. Amerikanische Unternehmen die großen Gewinner des Iran-Kriegs. Ihre Aktienkurse sind in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen, weil sie für Katar einspringen und sich an den explodierenden Weltmarktpreisen für LNG bereichern können. Doch der unerwartete Geldregen sorgt keineswegs für Jubelstürme, denn in Werbespots versprechen die amerikanischen LNG-Firmen Erdgas zu geringen Kosten. Dieses Versprechen brechen sie gerade. Auch ihnen ist bewusst, exorbitant hohe Preise verprellen Kunden und treiben sie zu Alternativen wie den Erneuerbaren und auch Kohle. Die Preise sind besorgniserregend. Und nicht gut für unsere Branche, sagte ein amerikanischer LNG-Unternehmer gerade erst bei einer Energiekonferenz in Houston.
Viele Jahre war Gas die sichere Brückentechnologie für den Übergang von der Kohle zu den Erneuerbaren. Diese Vorstellung erweist sich derzeit zum zweiten Mal innerhalb von 4 Jahren als falsch, speziell für Flüssiggas. Früher war LNG ein teurer, aber zuverlässiger Rohstoff. Nach dem Iran-Krieg ist klar, LNG ist ein teurer und unzuverlässiger Rohstoff. Die Pfeiler der Brückentechnologie beginnen zu bröckeln. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.